Software. Damit ein Computersystem die richtigen Funktionen ausführt, muss es die entsprechenden Handlungsvorschriften befolgen. Diese immateriellen Bestandteile eines Computersystems werden unter dem Namen Software zusammengefasst. Als Software wird dabei die Gesamtheit der Programme und Programmierhilfen eines EDV-Systems bezeichnet. Software lässt sich in Systemsoftware und Anwendungssoftware unterteilen. Systemsoftware. Die Systemsoftware stellt den Anwendungsprogrammen über standardisierte Schnittstellen gewisse Grundfunktionen, sogenannte APIs, Application Programming Interfaces, zur Verfügung. Betriebssystem. Einführung. Kern der Systemsoftware ist das Betriebssystem. Je nach Aufgabenbereich und Entwicklungsstand stellt dieses unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Typische aktuelle Betriebssysteme für einen Personalcomputer umfassen mindestens folgende Leistungsmerkmale. Gängige PC-Betriebssysteme sind in der Regel darauf ausgelegt, dass ein Computersystem von höchstens einem Schrägstrich einer Benutzer-Benutzerin gleichzeitig verwendet wird. Single-User-System. Auf einem solchen Single-User-PC konnte früher ein Benutzer-eine Benutzerin immer nur ein Programm ausführen, Single-Tasking. Seit Jahren ist bei PCs Stand der Technik, dass auch auf einem Einbenutzungssystem mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden können, Multitasking, siehe nächster Punkt. Das Betriebssystem erlaubt es, dass zu einem Zeitpunkt mehrere Anwendungsprogramme aktiv sind. Um den Benutzenden den Eindruck zu vermitteln, dass alle Programme gleichzeitig ablaufen, wird vom Betriebssystem veranlasst, dass sich diese Programme in rascher Folge in der Nutzung eines einzelnen Prozessors abwechseln, Multitasking. Multiprozessorfähige Betriebssysteme, zum Beispiel die Windows NT-Produktfamilie, manche Linux- und Unix-Versionen, sorgen darüber hinaus dafür, dass unterschiedliche Anwendungen auch auf verschiedenen Prozessoren gleichzeitig ablaufen können. Schließlich werden Funktionen bereitgestellt, damit die gleichzeitig aktiven Programme untereinander, zum Beispiel über das Clipboard, kommunizieren und sich koordinieren können, etwa, wenn auf gemeinsame Datenbestände zugegriffen werden muss. Eine Betriebssystemkomponente, zum Beispiel der Macintosh Finder, der Windows Desktop. Erlaubt es den Benutzenden, Anwendungsprogramme ihrer Wahl zu starten. Diese Betriebssystemkomponente, oder auch andere Systemprogramme, wie zum Beispiel der Windows Explorer, stellen den Benutzenden auch Grundfunktionen, umbenennen, kopieren, löschen. Zum Verwalten ihrer Dateien, bzw. Dokumente, zur Verfügung. Das Betriebssystem stellt allen Anwendungsprogrammen Grundfunktionen für den Zugriff auf Dateien, Dokumente und Peripheriegeräte, zum Beispiel Speichermedien und Drucker, zur Verfügung. Über diese Grundfunktionen wird das Anwendungsprogramm gleichzeitig von den Details der verwendeten Rechnerperipherie abgeschirmt, so sollte zum Beispiel der Austausch des verwendeten Druckers oder der Einbau eines zusätzlichen Festplattenlaufwerks nur eine Rekonfiguration des Betriebssystems, durch Installation neuer Gerätetreiber, erforderlich machen. Die Anwendungsprogramme selbst sollten davon unberührt bleiben. Das Betriebssystem bietet Mechanismen, SOG. Dateisysteme, an, um auf Speichermedien mit wahlfreiem Zugriff Dateien zu verwalten, die von Benutzenden erzeugte Dokumente, aber auch System- oder Anwendungsprogramme repräsentieren oder von Benutzenden eingestellte Konfigurationsparameter für bestimmte Systemkomponenten beinhalten können. Dateien können gemäß den Regeln des verwendeten Dateisystemtyps benannt und in hierarchisch angeordneten Verzeichnissen oder Ordnern organisiert werden. Über Netzwerkfunktionen können Benutzer und Benutzerinnen auf Betriebsmittel, zum Beispiel Dateien oder Drucker, anderer Computer, zum Beispiel dedizierter Server, zugreifen und auch die eigene Peripherie anderen Benutzenden zur Verfügung stellen, Peer-to-Peer-Networking. Das Betriebssystem stellt schließlich allen Anwendungsprogrammen, einschließlich seinen eigenen Komponenten und Hilfsprogrammen, Grundelemente zur Gestaltung der Benutzeroberfläche zur Verfügung. Bei grafischen Benutzeroberflächen ist dies ein wesentlicher Faktor für das einheitliche Look and Feel der dafür verfügbaren Applikationen. Der zweite Faktor ist in der Regel ein Style-Guide, der vom Hersteller des betreffenden Betriebssystems bzw. der grafischen Benutzeroberfläche publiziert wird. Bei entsprechender Hardware-Ausstattung, zum Beispiel einer Sound- oder Videokarte, umfasst diese Unterstützung auch Multimedia-Funktionen, zum Beispiel Aufnahme und Wiedergabe von Videosequenzen und Sounds. In aktuellen Desktop-Betriebssystemen, zum Beispiel MacOS und Vista, werden für Darstellung, Druck und Speicherung von Dokumenten komplexe Dokumentformate und Grafik-Engines verwendet. Bei Apple sind das PDF und OpenGL, während Microsoft versucht, mit XPS, XML Paper Specification, einen neuen Industriestandard zu etablieren. Bedeutend sind diese Formate und Techniken vor allem für die Langzeitarchivierung. Dieser Funktionsumfang, der Einzug Single-User-Multitasking-Betriebssystem kennzeichnet, wurde bereits in den Betriebssystemen des Macintosh, Mac OS, ab Version 7.0, sowie vom Betriebssystem MS-DOS mit Windows 3.0, unterstützt. Die Multi-User-Multitasking-Betriebssysteme Linux, Unix und Windows NT, in den Varianten für den Serverbetrieb, erlauben es darüber hinaus, dass verschiedene Anwendende gleichzeitig, von verschiedenen Arbeitsstationen aus, mit verschiedenen Programmen auf einem Computersystem, dem Terminal-Server, arbeiten. Diese Arbeitsstationen können dabei vergleichsweise schwache Computer sein, Team-Clients. Gründe dafür können zum Beispiel sein, dass man nicht für jede Arbeitsstation eine Softwarelizenz erwerben möchte, eine vereinfachtere Wartung der Anwendungen und Schrägstrich oder wenn eine Anwendung spezielle Anforderungen an die Hardware stellt, die man aus ökonomischen Gründen nicht an jedem Client vorhalten möchte. Damit diese Benutzenden auf einem Computersystem arbeiten können, ohne sich gegenseitig zu stören, sind zusätzlich folgende Vorkehrungen nötig. Alle Benutzenden müssen sich dem Betriebssystem gegenüber identifizieren, bevor sie mit dem Computersystem arbeiten können. Üblicherweise geschieht dies, indem die Benutzenden ihre Benutzerkennung sowie ein dazugehöriges, nur ihnen und dem Betriebssystem bekanntes Kennwort eingeben. Allen Benutzenden werden von speziellen Benutzenden, den Systemadministratorinnen, Rechte zur Nutzung gewisser Programme, Dateien und Peripheriegeräte zugewiesen. Bestimmte Konfigurationsdaten werden je Benutzendem abgelegt, so dass jeder/er-Benutzende, in einem gewissen Rahmen, die Möglichkeit erhält, sich Teile des Systems, zum Beispiel Elemente der Benutzeroberfläche, nach seinen Bedürfnissen und Vorlieben einzurichten. Eine eingeschränkte Multi-User-Funktionalität gibt es bereits bei den gängigen Betriebssystem-Varianten für den Einbenutzungsbetrieb. Bei der Windows NT-Produktlinie, dazu zählt beispielsweise auch Windows Vista, für den Einbenutzungsbetrieb können zwar mehrere Benutzende gleichzeitig angemeldet sein und auch Programme ausführen, es kann aber immer nur ein/e-Benutzerin interaktiv über Monitor, Maus und Tastatur mit dem Computer arbeiten. Gängige Betriebssysteme. Windows-Familie. Windows, zuletzt in der Version 3.1, wurde ursprünglich als grafische Benutzeroberfläche für das kommandoorientierte Betriebssystem MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, konzipiert und implementiert. Windows 3.1 übernimmt viele Eigenschaften von seinem Basisbetriebssystem MS-DOS. Beispielsweise werden Laufwerke durch Buchstaben bezeichnet, die Buchstaben A und B sind standardmäßig Diskettenlaufwerken zugewiesen. Ab C werden dann zunächst Festplattenlaufwerke, dann weitere Laufwerke mit auswechselbaren Datenträgern, zum Beispiel CD-ROMs, und zuletzt Netzwerklaufwerke zugeordnet. Auf einem Datenträger können sich Dateien, das sind Programme und Dokumente, sowie Verzeichnisse befinden. Verzeichnisse können wiederum Dateien und andere Verzeichnisse beinhalten, hierarchisches Dateisystem. Alle Namen für Dateien und Verzeichnisse müssen den Konventionen des FAT-Dateisystems folgen, das für Disketten- und Festplattenpartitionen verwendet wird. Ein Dateiname besteht aus bis zu 8 Zeichen, optional gefolgt von einem und einer bis zu 3 Zeichen langen Namenserweiterung. Diese Namenserweiterung legt bei Dateien einen Dateityp fest, so zum Beispiel kennzeichnen die Namenserweiterungen .exe und .com ausführbare Programme. Namenserweiterungen für Datendateien, zum Beispiel .xls, können ausführbaren Programmen, zum Beispiel Microsoft Excel, zugeordnet werden, sodass die betreffenden Dokumente aus dem Dateimanager einfach durch Doppelklicken geöffnet werden können. In Dateinamen und Namenserweiterungen sind Zeichen, die von MS-DOS mit einer Spezialbedeutung belegt sind, zum Beispiel Backslash, Schrägstrich, kleiner als, größer als, senkrechter Strich. Verboten, Zeichen außerhalb des ASCII-Zeichensatzes, zum Beispiel Umlaute, sollten nicht verwendet werden. Mit Windows 4 Workgroups, einer Variante von Windows 3.1, die spezielle Netzwerkfunktionen für kleine Arbeitsgruppen anbot, hat Microsoft begonnen, Funktionen des Betriebssystems MS-DOS, zum Beispiel den Zugriff auf das FAT-Dateisystem, in Windows selbst zu implementieren. Diese Entwicklung wurde mit Windows 95 abgeschlossen, bei dem MS-DOS und Windows zu einem Betriebssystem integriert wurden. Windows 95 verfügt über eine komplett neu entworfene Benutzeroberfläche, erweitert die Definition des FAT-Dateisystems, so dass lange Dateinamen, bis zu ca. 250 Zeichen, verwendet werden können, und bietet Unterstützung für Plug and Play, eine Hardware-Technologie, die den Einbau von Hardware-Erweiterungen in einen PC drastisch vereinfachen soll, indem die bisher durch manuelles Einstellen von DIP-Schaltern, Jumpern, vorgenommene Hardware-Konfigurationen durch Software durchgeführt und automatisiert wird. Die neue Benutzeroberfläche von Windows 95 und Windows NT 4.0, siehe unten, zeigt standardmäßig den Schreibtisch an, auf dem der Benutzer Symbole für Dokumente, Programme und Systembereiche ablegen kann. Über das Symbol Arbeitsplatz kann der Benutzer auf alle lokalen Laufwerke über Netzwerkumgebung auf Netzwerklaufwerke zugreifen. Eine alternative Ansicht des Schreibtisches zeigt das Systemprogramm Windows Explorer. Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich der Taskbar, der die aktiven Applikationen anzeigt und ein Umschalten zwischen diesen erlaubt. Das Startmenü, links im Taskbar, erlaubt das Öffnen der darin, oder in einem Untermenü, eingetragenen. Während Microsoft mit Windows 95 den evolutionären Weg der Weiterentwicklung eines bestehenden Betriebssystems gegangen ist, hat es mit Windows NT, New Technology, ein vollständig neues Betriebssystem entwickelt. Hatte die Version 3.5 noch eine Windows 3.1 Benutzeroberfläche in Verwendung, so hat Microsoft für die Version 4.0 die Oberfläche von Windows 95 übernommen und adaptiert. Ein großer Teil der Programmierschnittstellen von Windows 95 und Windows NT ist darüber hinaus identisch, so dass Programme, die keine besondere Funktionalität eines der beiden Betriebssysteme benötigen, so geschrieben werden können, dass sie unter beiden Betriebssystemen ablaufen. Ursprünglich gab es NT sowohl für x86-Prozessoren als auch für Alpha, MIPS und PowerPC-Prozessoren. Gegenwärtig gibt es 32-Bit-Varianten nur mehr für x86-Prozessoren und 64-Bit-Varianten für x86- und Itanium-Prozessoren. Windows NT wurde ursprünglich als Betriebssystem mit mehreren Persönlichkeiten konzipiert. Neben den Programmierschnittstellen für Windows bietet Windows NT unter anderem Schnittstellen für Unix, in der dem POSIX-Standard entsprechenden Untermenge. Windows NT verlangt, dass sich Benutzende vor Nutzung des Systems mit einer Benutzerkennung und einem dazugehörigen Kennwort identifizieren. Durch Vergabe von Zugriffsberechtigungen kann den Benutzenden das Durchführen bestimmter Systemfunktionen und der Zugriff auf bestimmte Dateien und / oder Verzeichnisse auf einem NTFS-Dateisystem, erlaubt oder verweigert werden. Mit NTFS, New Technology File System, bietet Windows NT eine Alternative zum FAT-Dateisystem, das lange Dateinamen, bis zu ca. 250 Zeichen, zulässt, für große Festplattenpartitionen, bis zu 17 Milliarden Gigabyte, optimiert ist und es erlaubt, benutzerspezifische Zugriffsrechte auf Dateien und Schrägstrich oder Verzeichnisse zu definieren. Seit Windows 2000 gibt es das Encrypted File System, EFS, mit dem sich Dateien auf NTFS-formatierten Datenträgern verschlüsseln lassen. Dateinamen werden dabei nicht verschlüsselt. Ab Windows Vista gibt es eine Verschlüsselung, BitLocker, die den gesamten Datenträger verschlüsseln kann. Dies ist insbesondere bei abhanden gekommenen Laptops sinnvoll, da man zuvor zum Beispiel aus dem unverschlüsselten Hibernate-File gleich Speicherabbild für den Ruhezustandsmodus sensible Daten wiederherstellen konnte. Eine weitere Sicherheitslücke wird ebenfalls mit Vista geschlossen. Bisher wurde zu den benutzenden Passwörtern aus Kompatibilitätsgründen zu Windows 95/98/Mi auch immer ein sogenannter LM-Hassel gespeichert, der sich aber aufgrund von Designschwächen knacken ließ. Im Endbenutzerbereich soll vor allem die neue dreidimensionale grafische Benutzeroberfläche Aroglas als Kaufanreiz dienen. Ab Herbst 2009 soll schließlich das neue Windows 7, der Nachfolger von Windows Vista, im freien Handel verfügbar sein. Auch diese Version basiert auf Windows NT 6.1. Als Mini-Version von Windows für besonders kompakte Geräte, Palmtops, Mini-Notebooks, Mobiltelefone. Hat Microsoft mittlerweile auch Windows CE in der Version 6.0 auf den Markt gebracht? Unix. Das Unix-Betriebssystem ist ein Veteran unter den heute eingesetzten Betriebssystemen und es entstand noch vor dem ersten Mikroprozessor. Es begann damit, dass sich die Bell Telephone Labs, BTL, von AT&T im Jahre 1969 aus dem Betriebssystemprojekt Multics zurückzogen. Einer der Beteiligten, Glenn Thompson, hatte unter Multics ein kleines Spiel, Space Travel, geschrieben, das er nun gemeinsam mit Dennis Riedke zusammen mit einem kleinen, einfachen Betriebssystem auf einer ungenutzten DECPDP7 neu implementierte. Unter dem Vorwand, eine Textverarbeitung zu schreiben, überzeugten sie schließlich das BTL-Management, eine DECPDP11 anzuschaffen, auf die dann das neue Betriebssystem portiert und auf ein Multi-User-Betriebssystem erweitert wurde. Im Jahr 1973 wurde Unix auf einer Konferenz der Öffentlichkeit präsentiert, was großes Interesse an diesem Betriebssystem erzeugte. AT&T war damals in den USA Monopolist für das Telefonsystem, als Ausgleich durfte es sich in keinem anderen Sektoren kommerziell betätigen. BTL entschloss sich jedoch, Unix interessierten Universitäten zur Verfügung zu stellen, was bewirkte, dass viele neue Ideen, zunächst für Unix, implementiert wurden. Unix wurde neben AT&T vor allem an der University of California in Berkeley weiterentwickelt. Zahlreiche Firmen entwickelten auf Basis der AT&T oder der BSD-Linie, Berkeley-System-Distribution, von Unix eigene Versionen, zum Beispiel Sonos-Solaris von SUN, Irix von SGI, AIX von IBM, Ultrix von DEC, SYNX von Siemens, SCO Unix, das aus dem von Microsoft entwickelten Xenix entstand. Mit jeweils eigenen Features. In dem Maße, als sich PCs in für Unix taugliche Leistungsklassen hinein entwickelten, entstanden auch Unix-Versionen für PCs, unter anderem das frei verfügbare Linux. Um die dadurch entstandene Variantenvielfalt einzudämmen, versuchte man, sich auf gemeinsame Unix-Standards zu einigen. Als erster Minimalstandard entstand SOPOS X, Portable Operating System Environment, eine IEEE-Norm. Weitergehende Bemühungen koordiniert die Open Group, der Novell, das Unix von AT&T käuflich erworben hatte, auch den Unix-Markennamen übertrug. Unix ist berüchtigt für seine komplexe und kryptische, aber auch sehr mächtige Kommandosprache und seine komplexen, auf vielen Textdateien basierenden, Systemkonfigurationen. Aber auch für Unix sind grafische Benutzeroberflächen entstanden, die das Arbeiten auf der Ebene des Unix-Shells zu einem großen Teil überflüssig machen. Mac OS. Im Jahr 1984 brachte Apple mit dem Macintosh den ersten Computer auf den Markt, der über eine grafische Benutzeroberfläche verfügte und damit am Markt erfolgreich war und dadurch jenen Stein ins Rollen brachte, der dafür sorgte, dass grafische Benutzeroberflächen heute Stand der Technik in allen Betriebssystemen für Personalcomputer und Workstations sind. Da Macintosh-Programme streng nach dem VisiVec-Prinzip arbeiten, what you see is what you get, was man am Bildschirm sieht, ist das, was man auch am Drucker herausbekommt, brachte Apple mit der Einführung von Laserdruckern die DTP-Welle, Desktop Publishing, ins Rollen. Mit der Entwicklung der QuickTime-Technologien schließlich leistete Apple einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung von Multimedia. Kern der klassischen Macintosh-Benutzeroberfläche ist der Finder, der auf dem Schreibtisch alle verfügbaren Laufwerke samt deren Inhalten anzeigt. Beim Doppelklicken auf ein Dokument stellt er aufgrund eines Dateiattributs die Verbindung zu einem ausführbaren Programm her, um damit das betreffende Dokument zu öffnen. Steve Jobs, einer der beiden Firmengründer von Apple, trennte sich 1985 von Apple, um einen neuen Computer, den Next, zu bauen. Das zugehörige Betriebssystem NextStep basierte auf Unix. Besonderes Augenmerk wurde auf die Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche gelegt, die die Komplexität von Unix verbergen sollte. Next stellte bald die Hardwareentwicklung ein, entwickelte jedoch das Betriebssystem weiter, portierte es auf andere Plattformen, unter anderem für Intel-Prozessoren, und entwickelte zuletzt, gemeinsam mit Sunsoft, OpenStep, eine auf NextStep basierende Anwendungsumgebung, die für unterschiedliche Betriebssysteme angeboten werden sollte. Im Jahr 1997 hat Apple Next aufgekauft und NextStep unter dem Codenamen Rhapsody, das nun den Namen Mac OS X trägt, zum Kernpunkt seiner Betriebssystementwicklung gemacht. Basis der Entwicklung ist ein Unix-Betriebssystem, auf die sogenannte Cocoa-Anwendungsumgebung, entspricht OpenStep. Soll das plattformübergreifende Entwickeln von Anwendungen ermöglichen, aufsetzt. Bestandteil von Cocoa ist eine Java-Entwicklungs- und Laufzeitumgebung. Um existierende macOS-Anwendungen weiterhin ausführen zu können, wird die PowerPC-Version mit der sogenannten Classic-Umgebung ausgestattet, einer Version des macOS-Betriebssystems, das so umgeschrieben wurde, dass es unter Unix ablauffähig ist. Alternativ dazu wird aber empfohlen, existierende macOS-Anwendungen leicht umzubauen, so dass sie dann in der Carbon-Anwendungsumgebung ohne zwischengeschaltetes klassisches Mac OS ablauffähig sind. Über Classic, Carbon und Cocoa liegt eine einheitliche grafische Benutzeroberfläche, mit Namen Aqua, die auf der klassischen Mac OS Benutzeroberfläche basiert. Da sämtliche Elemente einer Unix-Benutzeroberfläche in Mac OS X nicht mehr vorhanden und teilweise durch korrespondierende Mac OS-artige Elemente ersetzt sein werden, wird Mac OS X den Benutzenden, trotz seiner geänderten Betriebssystembasis, als ein unpräemptives Multitasking, Cocoa, erweitertes Mac OS erscheinen. Die aktuelle Version Mac OS 10.5, Leopard, ermöglicht mithilfe von Programmen wie WinRAR Fusion oder Parallels die parallele Installation des Betriebssystems Windows XP und höher, der Firma Microsoft sowie anderer Betriebssysteme wie beispielsweise Linux oder Sun Solaris auf Apple-Computern, sofern diese mit einem Intel-Prozessor ausgestattet sind. Im Herbst 2009 kommt die neue Mac OS X Version Snow Leopard auf den Markt. Seit 2007 gibt es auch ein Betriebssystem für das Apple-Smartphone, iPhone, iPhone OS, das auf Mac OS X basiert. Linux. Der Name Linux stammt von dem Finnen Linus Torvalds, der 1991 den Kernel, Betriebssystem kann, entwickelte, welcher in Verbindung mit der freien Software GNU ein vollständiges, kostenfreies Open-Source-Betriebssystem ergibt. Der Begriff Linux steht nun zumeist für freie Betriebssysteme, welche auf der GNU-Software und dem Linux-Kernel beruhen. Die Offenheit des Systems, die umfassende Berücksichtigung von Standards und die Leistungsfähigkeit sind Hauptcharakteristika von Linux. Es wird unter der GPL-Lizenz vertrieben, ist als 32-Bit-Version oder 64-Bit-Version verfügbar und sowohl Multitasking als auch Multiuserfähig. Da das Betriebssystem beliebig veränder- und erweiterbar ist, kann es in Form von zahlreichen Distributionen, Angeboten von Linux-Firmen wie etwa Red Hat oder SUSE, das 2003 von dem Softwareunternehmen Novell übernommen wurde, als Installationspaket mittels kostenlosen Download oder als, zumeist kostenpflichtige, CD-DVD bezogen werden. Zahlreiche kommerzielle Anbieter verwenden Linux als Basis für ihre eigenen Entwicklungen. Distributionen wie das auf Debian beruhende Ubuntu oder das von Red Hat gesponserte Fedora mit ihren grafischen Benutzeroberflächen, zum Beispiel KDE oder GNOME, und der enthaltenen Open-Source-Software wie OpenOffice, für Büroanwendungen, vereinfachen die Verwendung von Linux für den Arbeitsplatz oder Home-User. Linux ist daher nicht mehr auf den Einsatz im Serverbereich beschränkt. Das Open-Source-Produkt Knopix eckige Klammer auf beispielsweise war eine der ersten Live-Linux-CD-Angebote, die, ohne Installation, als vollständiges Betriebssystem direkt von der CD betrieben werden konnte. Im folgenden Beitrag erfahren Sie mehr über die Idee, die Geschichte, die Einsatzmöglichkeiten und die Distributionen von Linux. User Interface. Die Benutzerschnittstelle, Benutzeroberfläche, ist der für die Benutzenden sichtbare Teil der Interaktionsschnittstelle eines Softwareproduktes. Hier unterfallen alle Einheiten, Formen und Techniken, über welche die Benutzenden mit dem Computersystem kommunizieren. Diese Benutzerschnittstelle ist zu einem gewissen Grad abhängig von der Hardware und der verwendeten Betriebssoftware des Systems und natürlich direkt abhängig von der benutzten Anwendungssoftware. Unter Benutzeroberfläche werden all jene Teile eines Computersystems zusammengefasst, die Benutzende wahrnehmen können. Die Benutzerschnittstelle ist zunächst eine Funktion der vorhandenen Ein- und Ausgabegeräte und im Weiteren der dazugehörenden Software. Unter Benutzeroberfläche versteht man sowohl Hardware als auch Software. Die Benutzeroberfläche legt weitestgehend fest, wie Benutzende mit einem System arbeiten können. Die Gestaltung muss sich nach dem jeweiligen Adressatinnenkreis richten, nach deren Anforderungen, deren Gewohnheiten und Kenntnissen. Die Benutzeroberfläche bestimmt mit vielen Faktoren die Form der Interaktion zwischen den Benutzenden und dem Computersystem. Die Mensch-Computer-Interaktion, MCI, ist ein wechselseitiger Informationsaustausch zwischen Benutzenden und dem System. Dieser ist durch die Natur der Sache zwar an Regeln gebunden und formalisiert, zumindest bei modernen interaktiven Systemen liegt die Kontrolle im Regelfall aber bei den Benutzenden. Die Mensch-Maschine-Interaktion lässt sich als eine Dreiecksbeziehung zwischen Benutzenden, ihren Aufgaben und dem benutzten Werkzeug beschreiben, natürlicherweise im Rahmen des vorhandenen Arbeitsumfeldes. Der Computer ist hier das Werkzeug, welches die kognitive Funktion der Benutzenden unterstützt und beeinflusst. Durch die Gestaltung von Benutzerschnittstellen wird die Art und Qualität der Aufgaben, das Problemlöseverhalten der Benutzenden sowie das Lernen von Fertigkeiten und deren Einsatz bei der Aufgabenbearbeitung beeinflusst. Daher ist die Gestaltung von Benutzerschnittstellen immer auch Arbeits- und Aufgabengestaltung. Um diese Trias bei der Gestaltung der Interaktion entsprechend zu berücksichtigen, kann das von Tom Moran in den frühen 80er Jahren entwickelte Modell herangezogen werden. Hierin wird die Benutzungsschnittstelle in eine Hierarchie von 4 Ebenen zerlegt, wobei eine Ebene auf die jeweils untergeordnete abgebildet wird. Auf der Aufgabenebene verfolgen Benutzende das Ziel, eine bestimmte Arbeitsaufgabe zu erledigen und damit weitere Aufgabenziele zu erreichen. Dieses ist ihr Primärziel, Dafür setzen Sie Ihre Kompetenz, Ihr Wissen und Ihre Kenntnisse über Problemlösungsstrategien ein. Hierbei muss das Computersystem unterstützen und darf nicht behindern. Auf der semantischen Ebene werden die geeigneten Werkzeuge für die Aufgabenbearbeitung aus der verfügbaren Funktionalität des Computersystems ausgewählt. Unter Funktionalität des Computersystems ist die gesamte Menge der verfügbaren Systemfunktionen und repräsentierter Objekte zu verstehen. Auf der syntaktischen Ebene müssen Benutzende ihr Wissen einbringen, um die ausgewählten Systemfunktionen auszuführen. Sie müssen sich die Fragen beantworten. Wie heißt das Objekt, zum Beispiel Datei? Was muss ich tun, um es auszuwählen? Wie starte ich die Systemfunktion, um das gewünschte Objekt zu bearbeiten? Die Interaktionsebene unterteilt sich ihrerseits nochmals in eine Kommunikationskomponente, bei der Benutzende die erkannten Befehle in Handlungen umsetzen, um diese wirklich zur Ausführung zu bringen. Zum Beispiel wird der Mauszeiger zum gewünschten Objekt bewegt, der rechte Mausknopf gedrückt und die gewünschte Systemfunktion aus dem Pop-up-Menü gewählt. Eine physikalische Komponente, durch die Gestaltung und räumliche Anordnung der Teile des Systems sowie deren technische Eigenschaften festgelegt sind. Hierbei sind zum einen die Hardware und ihre Platzierung im Arbeitsumfeld, aber auch die aktuellen Einstellungen gemeint. Zum anderen ebenso die Platzierung von Objekten und Werkzeugen auf der Arbeitsoberfläche des Computers. Bei der Gestaltung von Benutzerschnittstellen muss also die Dreierbeziehung von Aufgabe, Mensch und Computer einbezogen werden und der Aufbau der Interaktion in aufeinander aufbauenden Ebenen ist zu berücksichtigen. Dadurch entsteht zwar nicht zwangsläufig eine gute Benutzerschnittstelle, aber sie wird doch deutlich wahrscheinlicher. Im Laufe der Zeit haben sich eine Reihe von Interaktionstechniken herausgebildet. Ihr Einsatz ist in erster Linie abhängig von der verfügbaren Hardware, Software und der Benutzungssituation. Die Interaktion der Benutzenden mit dem Computer wird Dialog genannt, da sich ein wechselseitiger Informationsaustausch zwischen beiden abspielt. Eine besondere Veränderung hat sich durch den Personalcomputer und die Fähigkeit der Systeme zum Multitasking bzw. Processing ergeben, wodurch es den Benutzenden möglich ist, zeitgleich unterschiedlichste Aktionen durchzuführen. Hinsichtlich eines Dialogfadens bleibt dabei das alte Wechselspiel des Dialoges erhalten. Die Interaktion kann dabei entweder mit Hilfe einer Kommandosprache, über grafische, zeichenorientierte, sprachbasierte oder anfassbare Benutzungsoberflächen stattfinden. Grafische Benutzeroberflächen. Grafische Benutzeroberflächen, Grafica User Interface gleich GUI, werden häufig in einem Atemzug mit direkter Manipulation genannt, bieten jedoch in der Regel eine Mischung aus unterschiedlichen Interaktionstechniken. Sie basieren meistens auf der Schreibtischmetapher und zeigen den Zustand in Form von Dokumenten, Icons, Fenstern und Menüs. Beispiele für grafische Benutzeroberflächen sind Finder von macOS, KDE von Linux, Windows, OpenLook. Leitideen. Die Leitideen für grafische Benutzeroberflächen sind, abgeleitet aus den Style Guides von Windows bzw. Macintosh. Benutzerkontrolle, User Control. Visuelle Anzeige und Kontrollmöglichkeit auch automatischer Vorgänge, Gefühl der Kontrolle geben. Rückkopplung, Feedback. Echo oder Reaktion auf jede Eingabe vorsehen, zum Beispiel. Mauszeiger ändert Form. Objekt verändert Aussehen. Menüeintrag wird blass, wenn nicht wählbar. Statuszeile zeigt Fortschritte durch Balkenlänge oder Dateinamen an. Übersichtsfenster zeigt Fortschritt an, Progressindikator. Ereignisfenster, Pop-up-Window. Visualisierung. Directness. Visuelles Äquivalent der Daten und Funktionen, die darauf zeigen. Logik von Metaphern nutzen Beispiele, Schreibtisch mit Papierkorb, Eingangskorb, Ablage, Mappen, Pinnwand zum Austausch von Infos und Texten. In Arbeitsgruppen. Vorteile, Nutzerin hat Informationen über Sinn und Funktion des Objekts. Protokollwissen, Interaktion, ist schon da. Konsistenz. Consistency. ähnliche Situationen, ähnliche Visualisierung, ähnliche Reaktionen. Nicht auswählbares Menü ebenfalls zeigen. Daten sichern, Dokument drucken, immer mit Dateiauswahl oder immer ohne. Selektion immer ein Objekt. Und gedrückter Knopf, immer ein Bereich. Einfachheit, Simplicity. So viel Info wie nötig, so wenig wie möglich. Kurze Meldungen und Kommandos. Info nur zeigen, wenn nötig, Karteikartenreiter. Ästhetik, Aesthetics. Konflikt, Einfachheit, Funktionalität versus Schönheit. Elemente grafischer Benutzeroberflächen. Fenster. Der Bildschirm kann in mehrere Ausschnitte geteilt sein, die als Fenster bezeichnet werden. Fenster sind rechteckig und grafisch durch Seitenmarkierungen begrenzt. Fenster erlauben die Kontrolle mehrerer, einander überlappender Bildschirmausschnitte, wobei diese Ausschnitte direkt Arbeitsbereichen der Benutzenden zugeordnet werden können. Der Vorteil von fensterbasierten, interaktiven Systemen liegt in der gleichzeitigen, gruppierten Darstellung unterschiedlicher Informationen. Durch die Überlappung von Fensterteilen können die Benutzenden nicht nur zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechseln, sondern sie können diese auch zeitlich reihen und Informationen zwischen den Fenstern transferieren. Folgende Operationen sollten von Fenstersystemen zur Verfügung gestellt werden. Create – legt ein neues Fenster am Bildschirm an. Delete – löscht ein bestehendes Fenster am Bildschirm. Open – öffnet ein Fenster in verkleinerter Darstellung, beispielsweise in Piktogramm- oder Balkendarstellung. Close – verkleinert ein Fenster zu einem Piktogramm oder Balken. Move – erlaubt das Bewegen, Ziehen eines Fensters über den Bildschirm ohne die Größe des Fensters zu verändern. Resize – bewirkt eine Größenveränderung des Fensters. Full Size – erlaubt unmittelbar die maximale Ausdehnung eines Fensters. Small Size – reduziert ein Fenster unmittelbar auf seine minimale Größe. Scroll – lässt den Fensterinhalt vertikal oder horizontal passieren. Define – erlaubt die Definition eines Fensters. Bring to Front – bringt das ausgewählte Fenster in den Bildvordergrund, bei überlappenden Fenstern. Send to Back – rückt das ausgewählte Fenster in den Hintergrund, bei überlappenden Fenstern. Der Lernaufwand für den Umgang mit Fenstern ist nicht zu unterschätzen. Die Benutzenden müssen die aufgezählten Befehle zur Manipulation der Fenster erlernen und auch die motorischen Fertigkeiten dazu. Außerdem fehlt die nötige Metapher aus dem Alltag für das Medium Fenster. Menü. Viele Optionen werden am Bildschirm bzw. in einem Bildschirmausschnitt dargestellt. Alle Optionen sind sichtbar. Das Wiedererkennen ist leichter als das Erinnern, Voraussetzung dafür sind aber sinnvolle Menüeinträge. Die Auswahl erfolgt entweder durch die Maus oder über die Tastatur. Die Menüs können auch hierarchisch gegliedert werden. Damit Platz gespart wird, werden Menüs oft nur bei Bedarf gezeigt. Typen. Menübalken, oft oben waagerecht auf Fenstern. Pull-down-Menü, ist sichtbar, solange oder bis die Maus gedrückt wird, zum Beispiel an Menübalken verankert. Es öffnet sich nach unten, wenn man mit dem Mauszeiger über den Menütitel fährt. Drop-down-Menü, erscheint zum Beispiel bei rechter Maustaste auf Objekt. Falldown-Menü erscheint, ohne dass die Maus gedrückt wird, der Cursor wird nur auf das Objekt bewegt. Kontextmenüs, ein Pop-up-Menü kann nur an den Stellen in einer Anwendung geöffnet werden, an denen es Sinn macht. Es kann spezielle Werkzeuge oder eine Befehlsauswahl enthalten, die für diesen Abschnitt der Software eingesetzt werden können und kann irgendwo auf dem Bildschirm erscheinen. Ein typisches Pop-up-Menü erscheint zum Beispiel, wenn man auf einer Website ein Bild anklickt, Windows-Rechtsklick, Mac-Maustaste gedrückt halten, das die Optionen darüber enthält, was mit diesem Bild gemacht werden kann. Menükaskaden, durch die Auswahl eines Menüpunktes öffnen sich unter Menüs, eine hierarchische Menüstruktur steht dahinter. Symbole. Grafiksymbole, die die Bedienung von Computern aber auch von Instrumenten mit grafikfähigem Display erleichtern. Die Symbole repräsentieren verschiedene Objekte, wie beispielsweise Dokumente, Fenster, Aktionen etc. Die bildlichen Darstellungen können mit Blick auf die Bearbeitung mit speziellen Bedeutungen versehen werden, wie beispielsweise als Tasten, Buttons, die man drücken kann oder Griffe, Handles, an denen man ein grafisches Objekt bewegen oder verformen kann. Icons sind kaum normiert und universell verständlich. Sie werden verwendet zur Darstellung von Komponenten, wie Papierkorb, Festplatte, Prozessen, urverarbeitende System, ablaufenden Prozessen mit Eingriffsmöglichkeit, Balken mit Abbruch, Buttons, Command Buttons, Befehlsschaltfläche, spielen eine wichtige Rolle in der Interaktion zwischen Mensch und Computer. Befehlsschaltflächen stehen als Abbrechen, Ork oder Befehlsknopf zur Verfügung. Checkboxen, Kontrollkästchen, stellen eine Möglichkeit dar, die Auswahl einer oder mehrerer Optionen zu realisieren. Kontrollkästchen werden daher nicht für Eigenschaften verwendet werden, die sich gegenseitig ausschließen. Option-Buttons erlauben die Auswahl, Radio-Buttons, Optionsfeld, immer genau einer von mehreren Optionen. Dialogboxen. Textbox, Eingabefeld, das Textbox-Steuerelement dient zur Eingabe von alphanumerischen Daten über die Tastatur oder die Zwischenablage an ein Programm. Eingabefelder können in mehreren Varianten auftreten, einzeilig oder mehrzeilig, Bildlaufleisten können optional eingeblendet werden, die maximale Textlänge kann gesetzt werden. Listbox, Listenfeld, wird verwendet, um den Benutzenden die Möglichkeit zu geben, aus einer Liste ein oder mehrere Elemente auszuwählen. Leisten, Bars. Toolbar, Werkzeugleiste, besteht aus einem oder mehreren Schaltflächen beispielsweise für Operationen zum Bearbeiten von Dateien wie Speichern, Öffnen. Statusbar, Statusleiste, wird verwendet, um Informationen über den Status einer Anwendung bzw. eines Prozesses zu geben, wobei es sich eher um unwichtige Informationen handelt, die den Benutzenden nicht gleich ins Auge stechen sollen. Progressbar, Fortschrittsanzeige, wird verwendet, um den Benutzenden über den Fortschritt eines Prozesses zu informieren. Dabei kann der prozentuale Anteil einer Operation, die bereits abgeschlossen ist, im Verhältnis zum Gesamtaufwand klar dargestellt werden. Register, Tabstrip, besteht aus einer oder mehreren Leisten, bei denen immer eine ausgewählt werden kann. Man kann sich die Funktion leicht mit einem Registrierkasten vergegenwärtigen, der immer eine Lasche geöffnet hat. Schieberegler, Slider, finden dort ihre Anwendung, wo Benutzende einen Wert aus einer festen Menge von linear angeordneten numerischen Werten mit konstanten Abständen wählen können, zum Beispiel bei Lautstärkenreglern. Ansichten. Baumansicht, TreeView, wird verwendet, um Daten in einer baumähnlichen Struktur anzuzeigen. Ein Beispiel dafür ist das Dateisystem. Dabei können Knoten weitere Knoten und Blätter enthalten. Blätter sind Knoten, die keine weiteren Unterknoten besitzen. Listenansicht, ListView, wird verwendet, um mehrere Elemente anzuzeigen. Dabei ist es möglich, mehrere Spalten und Grafiken für die Elemente festzulegen. Dialoge. Bei der Dialog- und Interaktionsführung soll die intuitive Arbeitsweise der Nutzenden unterstützt werden. Im Idealfall sollen Nutzende die ihnen auf dem Bildschirm bekannten Symbole genauso wie reale Gegenstände manipulieren können, BSP, ziehen eines Objektes auf den Mülleimer oder in den Postkorb. Dem entspricht das Objekt-Aktion-Prinzip, erst Objekt wählen, dann aus den für das Objekt möglichen Aktionen eine Aktion auswählen. Die Reihenfolge von Eingabemasken wird in traditionellen Programmen starr vorgegeben. Das Programm führt Benutzende, sie haben weniger Freiheiten. Im Gegensatz dazu stehen den Benutzenden bei einer freien Dialogführung mehrere / alle Funktionen eines Datenobjekts zur gleichen Zeit zur Verfügung, die Nutzenden agieren, die Anwendung reagiert auf Ereignisse. Kommandoorientierte Benutzeroberfläche. Kommandosprache. Eine Kommandosprache ist eine formale Sprache zur Formulierung von Aufträgen an den Computer. Für jeden Auftrag werden die benötigten Angaben, wie Operation, Bezugsobjekt, Argumente und Optionen, in Text vom eingegeben. Fehlende Angaben werden durch Standardwerte, Defaults, ergänzt, die fest sind oder dem aktuellen Zustand entnommen werden. Kommandosprachen basieren auf der Eingabe von Befehlen in einer vorgegebenen Syntax. Jedem Befehl können in der Regel Parameter mitgegeben werden. Die meisten Umgebungen ermöglichen die Zusammenfassung von mehreren Befehlen in sogenannte Batch-Dateien bzw. Makros, die ebenfalls zur Ausführung gebracht werden können. Des Weiteren wird vielfach die Möglichkeit der Ausgabeumlenkung geboten, wodurch das Ergebnis eines Befehls als Eingabe eines weiteren genutzt werden kann. Dadurch lassen sich umfangreiche und sehr mächtige Aktionen ausführen, insbesondere wenn mehr als nur ein Objekt bearbeitet werden soll. Wesentliche Gestaltungsfragen für Kommandosprachen sind: die anwendungsnahe Gestaltung des Vokabulars, die Gestaltung von Abkürzungen nach einheitlichen und einfachen Regeln, die einheitliche syntaktische Struktur von Kommandos, die verständliche Beschreibung, Dokumentation, Hilfesystem, der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Vorteile: sie erfordern keine speziellen Eingabegeräte, nur die in der Regel vorhandene Tastatur. Sie erlauben die leichte Aufzeichnung der Vergangenheit, Protokoll. Der geübte User kann sehr schnell und effizient arbeiten. Es sind mächtige Befehle realisierbar. Aktionen über viele Objekte lassen sich leicht durchführen. Nachteile: hoher Lernaufwand, vor allem für Anfängerinnen und gelegentliche Benutzerinnen. Außerdem ist eine Nutzung ohne Kenntnis der Syntax nicht möglich. Die Eingabe ist fehleranfällig. Da der Wirkungsbereich von Kommandos der gesamte Zustand des interaktiven Systems sein kann, ist es schwer, die Wirkungen eines Kommandos unmittelbar zu kontrollieren. Die Auswirkung eines Befehls rückgängig zu machen ist nur in Ausnahmen möglich. Der User muss über das System genau Bescheid wissen, zum Beispiel direktere Struktur. Beispiele: MS-DOS, Beispiel für das Kopieren eines Textes von Laufwerk A, Diskette, auf die Festplatte C. kpa:\artikel.docc /dokumente/artikel-1.doc. Beispiel SQL, Suche nach Vornamen und Nachnamen der Kunden, sortiert nach den Nachnamen. Select Vorname, Nachname from Kunde oder bei Nachname. Anwendungssoftware: die Anwendungssoftware besteht aus all jenen Anwendungsprogrammen, Applikationen, die Benutzende eines Computersystems direkt dabei unterstützen, ihre Aufgaben mithilfe dieses Computersystems zu lösen. Das Textverarbeitungsprogramm OpenOffice, Reiter, und das Tabellenkalkulationsprogramm, Calc, sind typische Beispiele für Anwendungssoftware. Tabellenkalkulation: das Kapitel Tabellenkalkulation Grundlagen behandelt folgende Themenbereiche: Arbeitsbereich, Zeilen, Spalten, Zellen, Arbeitsmappe, Tabellenblatt. Formatierung: unterschiedliche Datentypen, Rahmen, Ausrichtung, Autoausfüllen. Sortieren/Filtern: absolute und relative Bezüge. Charts: Grundfunktionen zum Erstellen inhaltlich passender und optisch ansprechender Diagramme. Rechnen mit Datum und Uhrzeit. Formeln/Funktionen: Grundrechenarten, Summe, Runden, Absolutwert. Logische Funktionen: wenn, S-Verweis. Statistische Funktionen: Anzahl, Anzahl 2, Mittelwert, Min, Max. Die angeführten Themen werden mithilfe von Videos und einer textbasierten Screenshot-Dokumentation erläutert und erklärt. Es wird OpenOffice Calc als Software verwendet. OpenOffice kann unter OpenOffice downgeloadet werden. Textverarbeitung: Lehrziel, die Teilnehmerinnen beherrschen die Grundfunktionen der Textverarbeitung. Dazu zählen insbesondere: Dokumentgrundeinstellungen, Papierformat, Ausrichtung, Einstellungen für den Ausdruck, Versionsverwaltung, Speichern bzw. Einordnen von Dokumenten in vorgegebene Speicherstrukturen, Seitenvorlagen, Drucken von Dokumenten auf lokalen Druckern und Netzwerkdruckern. Funktionen der Textformatierung. Einsetzen von Tabulatoren, Randbegrenzung und Erstzeileneinzug. Erstellen und Verwalten von Kopf- und Fußzeilen. Erstellen und Verwalten von Fußnoten. Erstellen von Aufzählungen und Listen. Erstellen und Formatieren einfacher Tabellen. Anwenden des Textflusses in Spalten. Wählen einer angemessenen Typografie, Wählen der Schriftarten und Schriftauszeichnungen, Kursiv, Fett. Erstellen von Überschriftformaten. Erstellen und Einfügen von Verzeichnissen. Erstellen von Absatzformaten. Importieren bzw. Einfügen von Grafiken.